Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir bringen dieses Mal ein ausführliches Gespräch mit dem Diplomaten und Außenpolitik-Experten Wolfgang Petritsch über die Zukunft der Europäischen Union, über die politischen Herausforderungen in Europa und in Österreich in einer Zeit zunehmend autoritärer Tendenzen. Hallo und herzlich willkommen beim ersten Widerhall in diesem Jahr, sagt Jörg Stöger. Ja, ein neues Jahr mit einer leider weiterhin sehr komplexen und teils bedrohlichen politischen Weltlage. Wie soll die EU, wie soll Europa darauf reagieren, um grundlegende Werte wie Demokratie und Frieden zu stützen? Auf Einladung des Europaabgeordneten Hannes Heide war der Diplomat und Autor Wolfgang Petritsch zu Besuch in Bad Ischl, um über die Europäische Union in einem digital-autoritären Jahrhundert, so ein Buchtitel, zu sprechen und zu diskutieren. Der ehemalige Pressesprecher von Bruno Kreisky ist als österreichischer Diplomat bei den Vereinten Nationen sowie bei der OECD tätig gewesen und hat auch das Amt des Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina bekleidet. Derzeit ist der Autor von zahlreichen Publikationen Präsident der Austrian Marshall Plan Foundation und des Österreichischen Instituts für internationale Politik in Wien. Was also tun mit den ständig zunehmenden autoritären Tendenzen innerhalb und außerhalb der EU? Wie kann der gerade in Österreich starken EU-Skepsis begegnet werden und woher kommt sie überhaupt? Welche Zukunft hat die EU und wie soll sie, das heißt, wie sollen die EU-Staaten auf die geänderte Weltlage reagieren? Das waren einige der Fragen, die ich Wolfgang Petritsch vor der Veranstaltung gestellt habe. Ich begrüße Wolfgang Petritsch. Vielen Dank, dass Sie sich für das Freie Radio Salzkammergut Zeit genommen haben.
Hallo, guten Tag, sehr gerne.
Die Europäische Union ist ja nicht nur ein Friedensprojekt, es ist auch ein demokratisches Projekt. Trotzdem sind in letzter Zeit immer stärker auch autoritäre Tendenzen zu beobachten. Man sieht es bei den Wahlen in den Nationen, man sieht es auch bei Ländern wie etwa Ungarn, das sich schon eigentlich von einer Demokratie verabschiedet hat. Worin sehen Sie denn, in welche Richtung steuert denn aus Ihrer Sicht die EU? Was bräuchte es denn, um diesen Tendenzen zu begegnen?
Also ich sehe für diese Entwicklung jetzt eigentlich zwei Gründe. Einerseits haben wir die, Sie haben Ungarn erwähnt, bis vor kurzem Polen, wir haben jetzt die Slowakei. Da gibt es diese Tendenzen aufgrund des Faktums, dass diese Gesellschaften eigentlich nie so etwas wie Demokratie erlebt haben in der Vergangenheit. Ja? Und für sie war auch die Besinnung auf ihre eigene Nation, indem sie der Sowjetunion sozusagen entfliehen konnten, viel wichtiger als das, was wir in Westeuropa gemacht haben. Das war Integration. Wir sind viele Jahrzehnte schon aufeinander zugegangen, haben uns da eingeübt und es ist entstanden. Der zweite Punkt, der jetzt wirklich viel problematischer und gefährlicher ist, meiner Meinung nach, ist das, was sich zum Beispiel jetzt bei den letzten Wahlen in den Niederlanden zugetragen hat. Oder was wir in Deutschland sehen mit dem Aufstieg der AfD, oder bei uns die Stärke der FPÖ, die, man hat den Eindruck, je radikaler sie sich gebärdet, desto mehr Zulauf bekommt sie. Natürlich gibt es überall dann Gründe, ganz spezifische Gründe in Österreich. Sicherlich spielt damit, dass die beiden einst großen Parteien halt in Schwierigkeiten stecken, so wie der ÖVP, wo sie irgendwo nicht zurechtfindet mit, wie arbeiten wir jetzt unsere eigenen Probleme, Korruption und so weiter auf. Und bei der SPÖ, die seit kurzem jetzt eine neue Führung hat, die ziemlich chaotisch zustande gekommen ist und die erst quasi ihren richtigen Schritt erst finden muss. Ja. Das heißt also, das hat klarerweise dazu beigetragen, dass die FPÖ so viel stärker geworden ist, viel viel stärker, als sie zum Beispiel zur Zeit Haiders gewesen ist sogar. Also das sind Entwicklungen, die man genau beobachten muss, und ich fürchte, es wird sich auch bei der Europawahl dann zeigen, dass vieles von dem, was wir hier als lokale, als österreichische Problematik sehen, in ganz Europa bei den Europawahlen dann in der Europäischen Union sichtbar werden wird.
Kommen wir mal zurück noch zum ersten Thema. Autoritäre Tendenzen auch im Osten, Beispiel Ungarn. Bräuchte es hier stärkere Regeln innerhalb der EU, um auf solche Entwicklungen reagieren zu können?
Zweifellos, und es entwickeln sich ja jetzt auch schon langsam, aber doch beständig etwas striktere Zugänge jetzt zu dem, dass man sagt, es sind einfach wichtig, dass man die sogenannten Kopenhagen-Kriterien, also Demokratie, liberale Demokratie, Rechtsstaatlichkeit etc. wirklich beachtet. Ja. Nun kann man sich fragen, warum konnte es eigentlich so weit kommen? Und ich glaube, da ist ganz gut, wenn man ein bisschen zurückschaut in die Geschichte der europäischen Einigung. Die ersten sechs, die sich zusammengeschlossen haben mit den römischen Verträgen, das waren ja eigentlich alles relativ gut entwickelte Demokratien, die wirtschaftlich auch sehr erfolgreich schon gewesen sind und die so etwas wie eigentlich in dieselbe Richtung gedacht haben. Das war eher so ein westeuropäisches Phänomen. Und da hat man sich Regeln gegeben, wo sehr viel auf die Eigenverantwortung abgestellt ist, wo die Selbstverpflichtung groß geschrieben wird. Und das hat sich in der Zwischenzeit mit 27 Mitgliedern, die eben verschiedene europäische Stränge und Kulturen sozusagen jetzt dann vereinen sollen, sind diese Regeln einfach nicht mehr so gültig. Da muss man dran arbeiten. Und ich glaube, das wird die große Herausforderung eben sein für die Europäische Union, denn will sie jetzt sich erweitern, wie unlängst beschlossen worden ist mit der Ukraine und den Westbalkanstaaten, da muss man einfach schauen, dass man sich hier striktere Regeln gibt. Ja. Da muss man erkennen, was ist jetzt wichtig, das ist natürlich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, und wie kann man diese Regeln ähnlich wie in einem Staat auch dann durchsetzen. Ja. Aber die EU ist noch kein Staat, und ich glaube, da wird es mehr, ich nenne es mehr Staatlichkeit geben müssen, ja, mehr ähnlich wie das in den Staaten, in den einzelnen Mitgliedstaaten funktioniert mit der Justiz. Da kann man jetzt keine großen Spompernadeln machen, das wird einfach, kann man nicht so als Traumtänzer wie zum Beispiel Orban jetzt da herum die anderen an der Nase herumführen, sondern da wird schon viel stärker darauf geachtet, dass sich der Rechtsstaat durchsetzt. Die Europäische Union ist noch nicht so weit, die nächsten Schritte gehen in diese Richtung, sind auch schon angedacht. Es gibt ja dieses deutsch-französische Papier, wo etliche Reformvorschläge sind. Aber natürlich ist da immer das Problem, wie kriegst du die anderen 25 jetzt in dem Fall eben mit? Da muss es eine breite Diskussion geben. Es hat ja auch schon in den vergangenen zwei Jahren eine große Diskussion gegeben, intern, wo man versucht hat, wirklich von der Basis aus die Ideen zu sammeln, die für die Zukunft Europas wichtig sind. Das muss man halt ein bisschen ernster nehmen, aber wie gesagt, diese Selbstverpflichtung, die den Ursprung der europäischen Einigung dargestellt hat, die ist in manchen Staaten nicht mehr so stark ausgeprägt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass uns in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren ganz klar war, wie wichtig Demokratie ist, aber wir haben uns daran gewöhnt. Ja. Wir haben die Demokratie für etwas Selbstverständliches genommen, und jetzt mit der Entwicklung autoritärer Strukturen, nicht nur in der Europäischen Union, sondern rundherum, wir haben ja durch den Aufstieg Chinas, hat sich herausgestellt, dass diese Vorstellung Demokratie und Wirtschaftsentwicklung gehen zusammen, hat sich als nicht richtig herausgestellt. China ist ein nicht demokratisches, autoritäres Regime, einparteienkommunistisches Regime und hat ein Wirtschaftswunder. Geht auch dort, man sieht auch die großen Probleme bereits, aber man sieht nicht wirklich eine starke Demokratiebewegung. Die hat es gegeben, einmal kurze Zeit, die wurde blutig niedergeschlagen am Tiananmen-Platz 1989, aber das war es dann schon irgendwo. Ich glaube, da spielen auch zivilisatorische, kulturelle Unterschiede eine große Rolle. Und vor allem ist dann, und das ist in dem Zusammenhang ein sehr wichtiger Punkt, den ich noch machen möchte, die Welt wird immer komplexer. Die Menschen sind verwirrt, wie eigentlich, wo gibt es jetzt diejenigen Führungsfiguren, die da jetzt den Weg zeigen. Auch die Frage der politischen Leadership, politischer Autoritäten, das ist alles irgendwo ins Wanken geraten, aufgrund aller möglichen Probleme, nicht zuletzt auch, weil unsere Gesellschaft viel freier geworden ist. Ja. Das Anti-Autoritäre hat sich doch sehr stark durchgesetzt, hat auch Vorteile, klarerweise. Aber in dem Fall, wenn es eben um politisches Leadership geht, ist es ein großer Nachteil, wenn das nicht vorhanden ist. Das, glaube ich, ist ein wesentlicher Teil. Und da schauen scheinbar autoritäre Führer besser aus. Ja, und diese Verführung des Autoritären, da ist einer, der sagt, wo es lang geht, ja, hat halt eine doch ziemlich große Attraktion, ja, wird sicher nicht ewig anhalten, aber es ist jedenfalls da. Und ich glaube, die Gegenbewegung muss wirklich kommen von liberal-demokratischen Geistern, die wirklich überzeugt sind, dass Demokratie, Selbstbestimmung, Menschenrechte ganz entscheidend sind. Das schafft die Grundlage für einen selbstbestimmten Menschen einerseits und auch die Grundlage letzten Endes für wirtschaftliches Wohlergehen und soziale Absicherung.
Die Gefährdung der Demokratie von außen, aber auch von innen, etwa durch den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien. Sie haben es angesprochen, dass das Autoritäre gerade wahrscheinlich in Zeiten, in schwierigeren Zeiten, auch besonders an Attraktivität für manche Menschen zunimmt. Etwa das Migrationsthema wird immer wieder auch von rechtspopulistischen Parteien instrumentalisiert, aber hat hier auch die EU, Stichwort im Leadership angesprochen, hat hier die EU möglicherweise hier zu wenig an aktiver Migrationspolitik betrieben?
Zweifellos, nur müssen wir uns dann immer fragen, wer ist denn die EU? Ja, die EU ist eben kein Staat, wo einer an der Spitze steht, der Präsident, und der hat dann eine große Vollmachten, ist demokratisch legitimiert vor allem und kann damit leichter dann Entscheidungen treffen. Wir erinnern uns alle, der kürzlich verstorbene amerikanische Außenminister Kissinger hat einmal gesagt, welche Telefonnummer wähle ich eigentlich, wenn ich mit Europa reden will. Ja, das ist immer noch vorhanden. Wir haben eine Kommissionspräsidentin, wir haben einen Ratspräsidenten, ja, natürlich das Parlament und so weiter. Also da muss man schauen, wie man hier, und das steht auch in diesem Papier der deutsch-französischen Gruppe drinnen. Da muss man schauen, wie wir hier effizienter werden im Sinne und als Unterstützung für die Demokratie. Es scheint irgendwie ein Widerspruch zu sein, wenn man sagt, wir müssen uns ein bisschen stärker organisieren, weil das würde natürlich auch einzelne Freiheitsrechte sozusagen einschränken. Aber da muss der richtige Weg gefunden werden und die Balance zwischen Freiheit und einen gewissen Zwang, eine gewisse Richtung, damit das, was Europäische Union heute darstellt, in Zukunft besser funktioniert.
Auch mit der EU-Skepsis wird oft nach Wählerstimmen gefischt. Gerade Österreich hat wieder ausgewiesenermaßen einen hohen EU-Skepsis-Anteil. Wie erklären Sie sich denn das gerade in Österreich?
Wiederum besteht die Antwort aus mehreren Teilen. Ich glaube, ein wichtiger Teil ist der, dass wir immer noch nicht eigentlich in der Europäischen Union angekommen sind. Das gilt in erster Linie für die Politiker, die sozusagen nach Brüssel fahren und dann von Brüssel zurückkommen in ihre eigentliche Heimat. Ja? Statt zu sagen, wir leben in Europa, ja? Und in Brüssel haben wir auch das Mitbestimmungsrecht. Ich glaube, dass sich die österreichische Politik zu wenig darum kümmert, zu wenige Ideen und Vorschläge auch einbringt. Ja? Ich halte das Europäische Parlament für einen wirklichen Fortschritt im Vergleich zu einzelnen nationalen Parlamenten. Auch unser unser Nationalrat ist nicht unbedingt das Gelbe von Ei. Das sieht man sehr, sehr oft, dass eigentlich hier nicht sehr viel passiert, mehr passieren könnte. Aber das hängt auch damit zusammen, dass sich die großen Gewichte verschieben. Und zwar die Gewichte vom Nationalstaat Richtung supranationale Ebene. Und das ist für die Menschen schwer, das irgendwie zu ertragen, weil sie unmittelbar keine Vorteile sehen. Die es aber natürlich gibt und die längerfristig muss man einfach schauen, dass wir uns hier als Europa endlich finden, weil nur so können wir mit den Großmächten, sei es die Vereinigten Staaten oder China, aufstrebende Macht, dann große auch wie Russland natürlich oder Indien, Afrika insbesondere, wir haben früher angesprochen, die Migrationsproblematik. Afrika wird in wenigen Jahren, ist die Bevölkerung riesengroß geworden. Wir werden hier schauen müssen, wie wir vor Ort natürlich helfen, denjenigen, die dort ihren Lebensunterhalt auch heute immer noch vergeblich suchen, aber in Zukunft dort finden werden müssen, weil eben dies auch hier die Aufnahmekapazitäten für Europa gering sind. Ja, wir haben 500, 550 Millionen und in Afrika ist es 1 Milliarde und das geht Richtung 2 Milliarden in den nächsten Jahrzehnten. Das heißt, das geht gar nicht. Das hat nichts zu tun mit Fremdenfeindlichkeit. Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass wir hier eben nur als Europa was erreichen können. Wenn wir Österreicher selber sagen, wir schließen die Grenze, no, okay, vielleicht haben wir eine Zeit lang ein Glück, aber dann bricht irgendwann mal der Zaun zusammen. Und so diese Einzelmaßnahmen, die Ungarn zum Beispiel versucht, ne, oder die es auch zum Teil in anderen Staaten gibt, wie in Italien, ne, dann das ist einfach eine Sache, die nicht funktionieren kann. Wir müssen hier die Europäische Union befähigen, dass sie hier europäische Lösungen findet. Ja. Weil wenn irgendwann mal so am Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 eine Million hereinkommen, ist das für ein Land unerträglich. Für ganz Europa ist das viel leichter zu handeln. Nur der nationale Egoismus, ja, lässt dann die Staaten, die weiter weg sind von der sozusagen von Afrika oder von Asien, die kümmern sich nicht drum, weil der Europagedanke fehlt und weil man halt irgendwie nicht unbedingt die Probleme der anderen sieht, dass das auch letzten Endes unsere Probleme werden. Also diese Europäisierung unseres Selbstverständnisses, unseres Geistes und damit auch dann unserer Politik, das ist noch ziemlich ausständig und das führt dann eben zu so schlechten Situationen. Ja? Und dann gibt es die Ausrede, es ist dann immer die anderen schuld, es ist immer die in Brüssel. In Brüssel werden Vorschläge gemacht, aber zustimmen müssen, und es ist einstimmig, müssen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten. Und wenn einer davon, wie jetzt zum Beispiel Orban wiederum Nein sagt, dann steht das ganze Werkel. Ja, das kann man sich vielleicht im Budget leisten, da kann man sagen, gut, da machen wir halt dann einen weiteren Gipfel nach ein paar Monaten und schauen, dass wir da irgendwie oder wir kaufen uns den Herrn Orban. Das sind ja ein bisschen schon Mafia-Methoden, die mir sehr, sehr unsympathisch auch sind. Ja, weil wenn der Herr Orban als Einzelner das macht, na gut, aber es wird, das wird ja Nachahmer finden und damit würde sich der ganze Geist der europäischen Einigung, würde eine derartige Selbstbeschädigung eintreten, dass wir da wirklich so etwas vermeiden müssen. Wir müssen schauen, dass wir gemeinsame Lösungen finden. Aber wir haben es im Augenblick gesagt, warum? Für mich ist die Priorität nicht unbedingt hier, sondern woanders. Aber da wird es notwendig sein, dass wir hier Gemeinsamkeiten entwickeln. Und dann kann man natürlich auch immer wieder sagen, okay, jetzt haben wir da was geleistet, jetzt brauchen wir dort irgendwas. Das ist eben, wie man hier in einem fairen Austausch von Vorteilen oder Nachteilen, dass man hier eben einfach eine faire Situation schafft. Das halte ich für ungemein wichtig und die Migration hat ja weit über das bloß Quantitative hinaus. Ja, enorme Folgen. Auf der einen Seite ist Europa ein alternder Kontinent. Wir brauchen Arbeitskräfte, suchen sie dringend. Regierungsdelegationen fliegen in die Philippinen, um dort dann über tausende Kilometer dann Krankenschwestern herzubringen. Und auf der anderen Seite versuchen wir uns dann abzuschirmen Und weil wir sagen, wir wollen keine illegale Zuwanderung. Richtig, es sollte keine illegale Zuwanderung sein, aber da müssen eben legale Möglichkeiten geschaffen werden. Und das ist, wie gesagt, nur möglich im Rahmen der Europäischen Union. Das sind so das große Dilemma, und das bringt natürlich die Skepsis der Menschen heraus, dass sie sagen, ja, die bringen nichts zusammen, ja. Es wird aber nicht durchschaut, warum das nicht gelingen kann, weil gerade diese Menschen, die Skepsis gegenüber der Europäischen Union entwickeln, sind auch diejenigen, die jede Reform ablehnen würden, die ein engeres Zusammenrücken bedeuten würde. Also da steckt das europäische Projekt in einem ziemlichen Dilemma drinnen. Ja? Und ich glaube, wirklich, da muss man einfach viel offensiver auch argumentieren, erklären, wie die Zusammenhänge sind, weniger Polemik, das überlassen wir den Populisten, sondern wirklich so arbeiten und mit solchen Zahlen und Fakten argumentieren, damit die Menschen dem auch folgen können. Wir müssen die Menschen mitbringen. Wenn wir die Menschen nicht mitnehmen auf dieser Reise Richtung vereintes Europa, dann wird es kein Europa geben.
Wolfgang Petritsch, Sie sind profunder Kenner der Verhältnisse am Balkan. Wie beurteilen Sie denn die aktuelle Situation, etwa auch die Gefahr der Eskalation eines Konflikts im Kosovo?
Schauen Sie, ich bin ja wirklich schon jetzt, kann man sagen, einige Jahrzehnte mit dieser Frage sehr eng beschäftigt. Ich habe Ende der 90er Jahre die Friedensverhandlungen auf Kosovo geführt, damals in Paris und in Rambouillet, wo wir viele Wochen wirklich einen sehr passablen Kompromiss ausgearbeitet haben, der dann leider von Milosevic nicht angenommen worden ist. Die Diplomatie sagt dann, gut, wir haben sozusagen erreicht das Ende der Fahnenstange, und dann kommt der militärische Konflikt, der leider von Milosevic sozusagen herbeigesehnt wurde, weil er gedacht hat, die NATO bombardiert ein paar Tage und dann hören sie auf und dann bin ich sozusagen, habe das überlebt. Umgekehrt hat die NATO auch natürlich die UNO-Mandat diese Sache gemacht hat, und das pflanzt sich heute noch fort bis hin zu Putin und Krim und so weiter, hat die NATO auch gedacht, ein paar Tage und dann wird er aufgeben. Und das ist nicht passiert. Dadurch ist eine der längste sozusagen internationale Auseinandersetzung, Konflikt entstanden bisher. Wir haben jetzt leider mit der Ukraine noch längeren. Und das ist natürlich nicht gut. Es schafft Voraussetzungen, die denkbar schlecht sind. Aber ich glaube schon, dass wir andere, und ich war ja dann auch unmittelbar nach dem Kriegsende in Bosnien dann der internationale Zivilverwalter dort für den Wiederaufbau zuständig, für die Schaffung von Institutionen, Regierungen. Da hat es ja wirklich nichts gegeben. Ich kann mich erinnern, wenn wir hinkommen, da waren die Grenzen innerhalb Bosniens dichter als nach außen hin. Die Serben sind Richtung Serbien gegangen, die Kroaten Richtung Kroatien. Da musste ich erst einen Grenzschutz errichten für den Staat Bosnien-Herzegowina, damit er sein eigenes Territorium, der Staat, kontrollieren kann. Regierung hat es keine gegeben, weil eben die große Macht bei den drei Völkern gelegen ist, bei den sogenannten zwei Entitäten und so weiter. Also da ist schon sehr viel gelungen, und ich glaube, ich muss auch sagen, im Sicherheitsbereich ist es doch so gewesen, dass wir am Westbalkan jetzt einerseits doch einige Mitglieder wie der NATO haben, wie zum Beispiel Montenegro. Natürlich, Kroatien ist bereits in der Europäischen Union. Slowenien hat sich ja immer irgendwie raushalten können und ist am weitesten fortgeschritten. Aber es gibt immer noch jetzt sechs Staaten aus dem ehemaligen Jugoslawien, die noch nicht dabei sind. Und die hängen jetzt irgendwo drin. Seit 20 Jahren wird versprochen, wir machen was. Aber es ist vielfach so, dass die dort Herrschenden kein großes Interesse haben, nicht wirklich das Interesse haben, dass es hier Fortschritte gibt Richtung Europäische Union. Warum? Weil sie wissen, sie müssen dann Macht abgeben, weil sie wissen, sie müssen mit der Korruption, das wird nicht mehr so leicht möglich sein. Das heißt, kein Politiker gibt natürlich gern Macht ab, und das ist die eine Seite. Die tun so, ja, wir wollen in die EU, tun aber nichts dafür. Andererseits gibt es auf der Seite der Europäischen Union auch ein bisschen so, wir tun so, als ob wir die hereinhaben wollen und bemühen uns zu wenig. Ja, wir müssen viel mehr schauen auf die Grundfesten eines Rechtsstaates. Ja, das ist die Justiz, das ist die Verwaltung, das ist eine gut funktionierende innere Sicherheit, natürlich gerade in so einem Nachkriegsgebiet. Und dann muss man schauen, wie wir hier die Menschen auch langsam heranführen an die Europäische Union. Denn was passiert jetzt? Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren eine unglaubliche Abwanderung der Jugend aus diesen Staaten, weil eben die jungen Menschen, gerade die Tüchtigsten, sagen sie, jetzt warten wir schon 20 Jahre, es tut sich nicht. Also statt dass wir als Staat in die Europäische Union aufgenommen werden, kommen wir jetzt als Menschen, als Arbeiter halt in die Europäische Union, um dort eben unser Glück zu suchen. Ja? Und das ist eine ziemlich unerträgliche Situation, die sehr belastend auch wirkt auf die ganze Region. Wenn Sie denken, wir haben Bosnien-Herzegowina nach dem Krieg trotz der über 100.000 Opfer und Vertriebenen und dann damit auch dann nie mehr Heimgekehrten immer noch so rund 4 Millionen, knapp unter 4 Millionen Bewohner gehabt. Wir sind heute auf 2,5 Millionen unten. In der Zwischenzeit, in der seit dem Ende des Krieges 1995 und heute sind Hunderttausende geflüchtet weggegangen und kehren nicht mehr zurück. Das heißt, diese Staaten verlieren auch das Wichtigste, was sie haben, gut ausgebildete, initiative, junge Menschen, die diese Staaten dann auch herausbringen aus dieser permanenten Krise, in der sie seit dem Ende des Krieges, und das war ja lang, der hat sich von 91 bis 99 gezogen, also praktisch ein ganzes Jahrzehnt, dass die endlich herauskommen aus dieser Krise. Das, glaube ich, ist auch die Voraussetzung, damit sie fähig sind, auch dann die entsprechenden Verhandlungen zu führen und die Gesetze umzusetzen, weil die Europäische Union stellt schon ziemliche Anforderungen. Ja? Aber da braucht man dann dazu eine funktionierende Verwaltung, ein funktionierendes Justizsystem, all die Dinge, die bei uns so doch ziemlich gut funktionieren, die dort halt leider überhaupt nicht funktionieren. Und das ist das Problem. Und aus dem Grund sagen viele Skeptiker der Erweiterung in den westeuropäischen Staaten von Holland bis ich weiß nicht wohin, naja, bitte, wenn sie nichts machen, dann sollen sie halt länger warten. Das ist leider eine Entwicklung, die nach unten geht, eine negative Spirale, und die muss durchbrochen werden. Wir müssen schauen, wie wir hier weiterkommen. Ansonsten wird auch es nicht möglich sein, wenn wir nicht imstande sind, den sogenannten Westbalkan zu integrieren. Das sind 6 kleine Staaten, das ist die Hälfte von Polen bevölkerungsmäßig. Ja. Dann, wie wollen wir dann uns überhaupt vorstellen, längerfristig mit der Ukraine dann umzugehen? Ja, das heißt, das hängt irgendwo zusammen, weil ja letzten Endes der Balkan ja bereits von der Europäischen Union umschlossen ist. Das ist ja keine Erweiterung, sondern eigentlich eine territoriale Konsolidierung. Aber wiederum muss ich dazu sagen, ohne innere Reformen in Brüssel kann man auch das nicht machen. Ja? Das heißt also, hier hat man ein bisschen den Eindruck, da beißt sich irgendwie die Katze in den eigenen Schwanz. Weil was macht man zuerst? Ich glaube, man muss beides parallel machen. Wird jetzt ungemein schwierig gemacht durch 2 Kriege in unserer Nachbarschaft. Ukraine natürlich ganz schlimm, eine unglaubliche Ablenkung von dem, was wir eigentlich tun sollten. Und jetzt noch dazu der riesige Konflikt im Nahen Osten, der ja letzten Endes auch unsere, das sind beide Kriege sind europäische Nachbarn, Nachbarregionen, wo das stattfindet. Ja. Da zeigt sich eben auch, dass hier die Europäische Union einfach stärker werden muss. Wir müssen hier entscheidungsfreudiger werden. Wir müssen hier stärker zusammenrücken, damit wir dort entsprechende Antworten geben können und nicht abhängig sind von Russland oder den Vereinigten Staaten oder sonst von irgendwo. Wir sind durch diese Krisen, ist dieses Europa jetzt in eine übergroße Abhängigkeit zurückgefallen, und das ist keine gute Entwicklung.
Angesprochen auf den Krieg in der Ukraine, Am Beginn dieses russischen Angriffskriegs hatte man ja den Eindruck, dass Europa stärker zusammenwächst eigentlich, dass auch die Solidarität größer wird. Mittlerweile hat sich die Situation etwas geändert schon. Es gibt einzelne Länder, die hier eine andere Strategie verfolgen. Inwieweit sehen Sie denn die Innen- und Außenpolitik bezüglich dieses Konfliktes ausreichend? Wie beurteilen Sie denn die EU-Politik in diesem Zusammenhang?
Der große, unter Anführungszeichen setze ich das, Nachteil von Demokratien ist, dass alle paar Jahre gewählt wird. Ja? Wo man sich bemühen muss, aus innenpolitischen Gründen die Unterstützung der Mehrheit zu gewinnen. Ja, und Kriege, klarerweise, Geld, das in diese Richtung fließt, sind nicht populär. Das wollen die Menschen nicht, ist auch nachvollziehbar, weil das ja oft auch auf Kosten sozialer Einrichtungen geht oder man glaubt zumindest, das beeinträchtigt jetzt dann mein eigenes Leben, meine eigene Wohlfahrt und so weiter. Und da ist ja natürlich was dran. Und die Menschen sehnen sich auch irgendwo nach Frieden und wollen aber irgendwie das auf die billige Art und Weise kriegen. Und das, fürchte ich, wird nicht funktionieren. Das ist leider so, dass es hier wirklich zum ersten Mal einen Aggressionskrieg nach 45 gegen ein Nachbarland gibt. Ja. Und das allein ist schon eine riesengroße Herausforderung auch für die Europäische Union, die ja als Friedensinstitution sozusagen als Friedensprojekt gegründet worden ist. Und jetzt muss man in die Richtung gehen zu sagen, wir müssen dieses Friedensprojekt wehrhaft machen. Wir müssen das verteidigen. Ja. Das heißt, auf der einen Seite muss man die Demokratie erneuern, bewusst machen, wie wichtig diese demokratischen Prinzipien sind. Und auf der anderen Seite muss man dieses Friedensprojekt, wo wir geglaubt haben, wir kommen halt ohne Waffen aus. Das ist für mich als Diplomat immer das Wichtigste, die Macht des Wortes und der Überzeugung sprechen zu lassen und nicht zur Waffe greifen zu müssen. Bedauerlicherweise sind wir jetzt in einer Situation, wo jetzt dieser Teil, der sozusagen Aufrüstung kommt, der ganz problematisch ist und wo man sehr vorsichtig wird vorgehen müssen, der aber letzten Endes eine Notwendigkeit darstellt. Denn offensichtlich kann unser Wohlstand, der Frieden, die Fortentwicklung der Integration Europas nur dann aufrechterhalten werden, wenn wir gleichzeitig auch bereit sind, unser Modell, unser Projekt, unsere Lebensweise auch zu verteidigen. Und diese Herausforderung ist zweifellos noch nicht gelöst. Wir sind gerade am Anfang, hat es eigentlich sehr rasch, und das war sehr positiv, eine einhellige Meinung gegeben. Wir müssen einem angegriffenen Staat zu Hilfe kommen. Das erfordert ja auch das Völkerrecht, die Vereinten Nationen und so weiter. Das ist alles, wofür wir uns ja immer eingesetzt haben. Aber jetzt wird es darum gehen, und insofern ist es tatsächlich so etwas wie ein Epochenwechsel oder ein Zeitenbruch. Das ist, glaube ich, die neue Herausforderung insgesamt für die Zukunft der Europäischen Union.
Wolfgang Petritsch, vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Der Diplomat und Autor Wolfgang Petritsch über die Zukunft der EU, die politischen Herausforderungen von Europa in Zeiten autoritärer Bedrohungen. Er war auf Einladung des Europaabgeordneten Hannes Heide zu Gast in Bad Ischl. Das Buch Epochenwechsel, unser digital-autoritäres Jahrhundert, ist im Brandstätter Verlag erschienen. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Zuhören bedankt sich Jörg Stöger. Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.